Ihr lieben Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen in dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass ich unter euch sein darf und ich freue mich, dass wir miteinander das Wort Gottes, das lebendige und kräftige Wort Gottes heute Abend und auch am Samstag und am Sonntag hören dürfen. Und das Thema, das wir haben, Heiligung, ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema. Unser lieber Bruder hat schon davon gesprochen, dass wir für den Glauben kämpfen müssen, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert wurde. Und einer der Trends der heutigen Zeit in der Verflachung des Glaubenslebens der heutigen Christenheit ist, dass das Thema Heiligung ganz heimlich, still und leise ausgeschlichen wird. Ja, so macht man das ja mit Medikamenten. Man reduziert die Dosis immer so unmerklich, immer ein bisschen weniger, bis dann gar nichts mehr von dem Medikament da ist. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns über dieses Thema auch von Gottes Wort her Gedanken machen. Ein wichtiges Thema für unser Glaubensleben: wer ein echter Gläubiger ist, der ist gerufen zu einem Leben in Heiligung. 1. Petrus 1, wo es heißt, dass die Kinder des Gehorsams, dass sie in ihrem ganzen Wandel heilig sein sollen. Seid heilig, spricht der Herr, denn ich bin heilig. Und heilig heißt abgesondert für Gott, abgesondert von der Welt, abgesondert von ihrem Sündentreiben, von ihrem Sündenschlamm, sagt Petrus in seinem ersten Brief. Und heute Abend wollen wir dieses Thema aus einem ganz interessanten Blickwinkel betrachten. Ich finde es immer wunderschön, wenn wir biblische Themen auch im Alten Testament betrachten anhand der Vorbilder, die Gottes Wort uns gegeben hat. Es ist wunderbar, die Lehre der Briefe, das Beispiel unseres Herrn Jesus zu betrachten, aber es ist auch ein ganz besonderer Segen, wenn wir in das Alte Testament schauen, wo die Dinge uns als Vorbilder vor die Augen gestellt werden. Und das ist manchmal sehr anschaulich und konkret. Ich möchte mal erinnern an 1. Korinther 10, wo wir genau das auch gelehrt bekommen, wie wir das Alte Testament als neutestamentliche Gläubige ansehen und für uns auch anwenden dürfen. 1. Korinther 10, Vers 11. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder. Und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Und heute Abend wollen wir uns beschäftigen mit zwei Heiligen, mit zwei Gläubigen, mit zwei Erretteten aus dem alten Bund, die ganz unterschiedliche Wege gegangen sind. Beide waren gläubig. Beide waren gerecht, aber der Weg des einen war doch ganz unterschiedlich zu dem Weg des anderen. Ich rede von Abraham und Lot. Ich habe mich gefreut über dieses zweite Lied, das vorgeschlagen wurde. Das ist genau unser Thema heute Abend. Der Glaube, die Wege des Glaubens an Abgründen entlang. Abraham ist uns gegeben als ein herrliches Vorbild des echten, unverfälschten, lauteren Glaubens. Er ist der Vater der Gläubigen. Lot ist uns auch als ein Vorbild gegeben, aber ich sage es mal gleich, als ein warnendes Vorbild. Da können wir auch was dran lernen. Wir können auch aus den Fehlern der Heiligen lernen. Und das wollen wir mit Gottes Hilfe heute Abend versuchen. Wir wollen also hineingehen in diese Familie, deren bekanntestes Glied eben Abraham ist, aber das fing schon vor Abraham an und Lot war ja ein Verwandter von Abraham. Und wenn wir da diese Geschichte uns einmal vor Augen führen wollen, dann fangen wir mal an mit den Ursprüngen. Und das finden wir in 1. Buch Mose und zwar im 11. Kapitel. Sehr interessant, im Alten Testament finden wir verschiedene Linien, die sich auch in der Geschlechterfolge, in der Abstammung, in der Familienzugehörigkeit ausdrücken. Wir finden die geistliche Linie der Gottesfürchtigen und die geistliche Linie der Gottlosen. Die Linie der Gottlosen, die beginnt mit Kain, das wissen wir. Und die Linie der Gottesfürchtigen beginnt mit Seth, dem Ersatz für Abel, der umgebracht wurde. Und so finden wir in 1. Mose 11 einen Blick in diese Familiengeschichte der Gottesfürchtigen, derer, mit denen Gott Geschichte gemacht hat. Ich lese einmal ab Vers 26, 1. Mose 11. Terach war 70 Jahre alt, als er den Abram, Nahor und Haran zeugte. Und dies ist die Geschichte Terachs. Terach zeugte den Abram, den Nahor und den Haran, Haran aber zeugte den Lot. Und Haran starb vor seinem Vater Terach im Land seiner Geburt in Ur in Chaldäa. Abram aber und Nahor nahmen sich Frauen. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau hieß Milka, eine Tochter Harans, des Vaters der Milka und der Jiska. Sarai aber war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und Terach nahm seinen Sohn Abram, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Und die Lebenszeit Terachs betrug 205 Jahre, und Terach starb in Haran. Der Herr hatte zu Abram gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Das ist der Anfang unserer Geschichte. Diese Geschichte hat eine Vorgeschichte und diese Vorgeschichte beginnt mit Terach. Und von Terach lesen wir noch etwas anderes, was da in dem Zusammenhang ganz wichtig ist. Und es ist auch immer wichtig, wenn wir die Bibel studieren, wenn wir das Alte Testament zum Beispiel studieren, dann brauchen wir eine Konkordanz, ein Verzeichnis der Stichworte und dann schlagen wir mal nach unter Terach und dann finden wir eine Stelle in Josua 24, die da ganz wichtig ist. Und das wollen wir mal miteinander lesen, damit wir den Hintergrund dessen verstehen, was hier eigentlich sich abgespielt hat. Josua spricht da zu dem Volk Israel. Josua 24, Vers 1 und 2. Und Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem, und er rief die Ältesten von Israel, seine Häupter, Richter und Vorsteher zu sich. Und als sie vor Gott getreten waren, da sprach Josua zu dem ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstromes und sie dienten anderen Göttern, auch Terach, der Vater Abrams und Nahors. So, eine traurige Geschichte. Etwas, was wir aber auch heute finden, immer wieder in den Familien des Volkes Gottes. Die Eltern sind noch gottesfürchtig. Die Großeltern waren vielleicht ganz lebendige Gläubige, ernst, geheiligt. Bei den Eltern ist vielleicht schon manchmal leider ein bisschen Substanz verloren gegangen. Und die Kinder, die sind plötzlich in der Welt. Die sind weg vom Fenster, die wollen nichts mehr wissen von dem Gott ihrer Väter und Großväter. Und das ist eine Sache, das sollte uns ins Gebet treiben, wenn wir nicht immer wieder ernstlich beten, auch für unsere Kinder und Kindeskinder, dann werden wir feststellen, Gott hat keine Enkelkinder. Der Glaube vererbt sich nicht in einer gottesfürchtigen Familie, wie man vielleicht eine Bibel vererben kann oder ein Häusle oder was weiß ich an äußerem Besitz. Sondern der Glaube, der muss von jeder Generation neu ergriffen werden. Und wenn das nicht geschieht, wenn Gott nicht Erweckung schenkt, dann verflacht der Glaube von Generation zu Generation. Und irgendwann ist nichts mehr übrig. Nur noch eine äußere Form. Ach, das ist die Familienbibel von unserem Großvater. Ja, ja, der war so ein Frommer. Ja? Und man selber schaut nicht mehr rein. So passiert es. Und so ist es damals auch passiert. Die Gottesfürchtigen, die Nachkommen Seths, die den Namen des Herrn angerufen hatten, da war auch der Glaube erkaltet und der Terach war ein Götzendiener wie die Kainiter in Ur in Chaldea geworden. Schlimm, traurig. Tja, und trotzdem will Terach mit Abraham nach Kanaan gehen. Sehr interessant, wir lesen erstmal, dass der Terach als Vater, Sippenvater war er ja da der Führer, dass er die Initiative ergriff und den Abraham mitnahm und wollte nach Kanaan gehen. Aber danach lesen wir, dass der Herr nur den Abraham berufen hatte, nicht den Terach. Und was hatte denn der Herr dem Abraham gesagt? Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Das ist ganz interessant. Ja? Also, wir müssen es mal einfach so sagen, Abraham war der Berufung Gottes am Anfang nicht so recht gehorsam. Aus Pietät gegenüber seinem Vater, dem er ja menschlich Loyalität schuldete, das ist ja richtig so. Aber wenn Gott sagt, geh raus aus deinem Vaterhaus, dann ist es falsch. Ja, dann darf man da keine Rücksicht nehmen. So wie der Herr Jesus auch gesagt hat, wer Vater oder Mutter mehr lieb hat als mich, der ist meiner nicht wert. Ja? Also Abraham folgt dem Ruf Gottes aber halbherzig. Und er nimmt seinen Vater mit und sein Vater, der geht auch auf diesen Ruf ein, aber halbherzig. Terach heißt übrigens Zauderer, Zögerer. Ganz interessant. Ja? Die hebräischen Namen haben eine Bedeutung und ist oft sehr wertvoll, wenn man die studiert und mal sich ein Lexikon beschafft, wo diese Namen erklärt werden. Da kann man manchmal ganz interessante Dinge feststellen. Also Terach war nicht wirklich abgekehrt von dem Götzendienst. Nirgends steht, dass er Buße getan hat. Und deswegen hatte er auch keine Kraft, nach Kanaan zu kommen. Er blieb auf halbem Wege stehen. Kennt ihr das? Gibt es nicht auch Menschen, die der Ruf Gottes trifft, die wissen, sie müssten Buße tun, ganze Sache machen mit dem Herrn Jesus und dann tun sie einen halbherzigen Schritt und dann bleiben sie in der Mitte stehen. Sie dringen nicht durch, sie machen nicht ganze Sache. Wie traurig ist es? Aber sowas finden wir sogar ganz oft. Im Volk Gottes, im Umfeld des Volkes Gottes. Wisst ihr, was da entsteht? Da entsteht das Mischvolk. Das finden wir dann etwas später. Die Israeliten gingen nicht alleine aus Ägypten. Die nahmen Begleiter mit. Die waren nur halb aus Ägypten rausgezogen. Das Mischvolk. Ja? Ägypter, Götzendiener, die fasziniert waren von den Israeliten, die den Weg halb mitgegangen sind, aber wo es ernst wurde, dann haben sie gemurrt und rebelliert und hat man gemerkt, oh, die sind noch mit ihrem Herzen in Ägypten. Ja? Und diese Halbheit, finden wir auch bei dem Terach. Und da muss Gott erst das Leben von dem Terach wegnehmen und dann erinnert Gott den Abraham noch einmal an seinen Ruf. So können wir das verstehen. Ja? Der Herr hatte gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Warum? Das finden wir in Josua 24, weil diese Eltern Götzendiener geworden waren. Und Gott wollte Abraham segnen. Er wollte ihn gebrauchen. Und wisst ihr, was gehört dazu, wenn wir von Gott gesegnet und gebraucht werden wollen? Da müssen wir uns zuallererst mal absondern. Einen klaren Schnitt machen gegenüber der Welt und ihren Sünden. Und das hat Abraham dann irgendwo verstanden. Ich denke eben nach dem Tod Terachs hatte er die Kraft und war bereit, wirklich zu gehen. Aber wir müssen uns das nochmal bewusst machen, was das bedeutet. Das ist uns vielleicht nicht so ganz klar, was Gott dem Abraham eigentlich zugemutet hat. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Gott hat damit im Grunde gesagt, verlass alle Sicherheiten. Brich alles hinter dir ab, was dir irgendwie Halt gegeben hat, was dir lieb und teuer war. Machen wir uns heute nicht mehr bewusst. Wisst ihr, die Sippe, Die Großfamilie war damals die Sozialversicherung, die Krankenversicherung, die Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und alles mögliche andere auch. Ja? Auch der politische Schutz. Gott hat dem Abraham zugemutet, dass er ein Fremdling sein sollte, dass er einfach wegzieht von der Region, in der seine Sippe angesehen war, Besitz hatte, eine gewisse Macht hatte, auch die Macht, die Angehörigen zu schützen. Damals gab es noch keinen starken Staat, sondern da war das ganz einfach. Wenn da einer Fremdling war und wanderte da irgendwo durch die Gegend, dann konnte den jeder umbringen. Niemand hat ihn zur Rechenschaft gezogen. Jeder konnte ihm die Herde rauben. Wer achtet schon auf einen Fremdling? Der war rechtsfrei, vogelfrei, sagte man früher bei uns. Ja? Also Gott hat dem Abraham gesagt, verzichte auf alle Sicherheiten. Das wäre so ungefähr, wie wenn Gott zu uns sagt, von heute auf morgen, lass deine Stelle im Stich, geh raus aus der Bundesrepublik, geh irgendwo in den Dschungel, in Afrika. Ich habe dich da zu einem eingeborenen Volk gesandt, ja, ohne Krankenhaus, ohne irgendwelchen Komfort. Total alles weggebrochen, was einem bisher Sicherheit gegeben hat. Das war herausfordernd. Das war nicht einfach für Abraham. Aber Abraham war ergriffen von dem lebendigen Gott. Abraham hatte diesen Gott kennengelernt und deswegen war er bereit, auf den Ruf hin, zumindest nach einigem Zögern und Schwanken, wirklich von Herzen zu antworten. Ja, das ist gewaltig. Und im Grunde ist es ganz ähnlich, wenn wir uns bekehren, dann ruft uns Gott, dass wir abbrechen, alles, was in unserem alten Leben uns Sicherheit und Festigkeit und Halt und Ansehen, Komfort, Bequemlichkeit gegeben hat. Ja? Das ist so ein Ausziehen, eine biblische Bekehrung, eine echte Bekehrung. Das ist immer unterschiedlich. Auch bei uns vielleicht so, dass wir erstmal den ersten Schritt etwas zögerlich tun und dass Gott dann nochmal rufen muss und uns tiefer führen muss, bis wir ernst machen. Das hat jeder seine eigene Geschichte unter den Kindern Gottes. Aber wir sehen, ohne diesen Bruch mit der Welt, ohne den Auszug aus Ur in Chaldäa, hätte Gott den Abraham nicht segnen können. Er hätte ihn auch nicht gebrauchen können. Abraham wäre irgendwann genauso ein Götzendiener geworden wie sein Vater. Also Absonderung, Trennung von der Welt und ihrer Sünde, das stand am Anfang des Weges Abrahams und das sollte auch am Anfang unseres Weges stehen. Tja, wir lesen dann weiter, lesen wir vielleicht mal die nächsten Verse. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Also da war bei Abraham Glaubensgehorsam. Glaubensgehorsam, der wirklich auf Gott und seine Zusagen mehr vertraut als auf die menschlich-fleischlichen Sicherheiten. Der Glaube war echt. Sonst wäre Abraham mit irgendeinem frommen Vorwand in Ur in Chaldäa geblieben oder zumindest in Haran. Ja? Aber wir lesen da noch einen Begleiter, der mitkam. Das war der Lot. Und der Lot, hatte der einen Ruf bekommen? Nein, der hatte keinen Ruf bekommen. Aber der hat sich irgendwie an den Abraham drangehängt. Der hat ihn bestimmt bewundert. Und hat gemerkt, irgendwo der Abraham, der hat was, der hat eine Beziehung zu Gott, die will ich auch. Und wir stellen fest, werden wir nachher noch sehen, Lot wurde ein wirklicher Gläubiger. Er war ein Gerechter durch den Glauben. Trotzdem ist sein Weg mit Abraham nicht so ganz zu vergleichen. Das werden wir sehen. Und vielleicht können wir da auch einmal uns anschauen, die beiden Namen. Das ist ganz interessant. Abraham und Lot. Abraham hatte ja am Anfang einen anderen Namen, Abram. Abram heißt erhabener Vater auf Hebräisch. Und Abraham heißt ein Vater vieler Völker. Und das ist ganz interessant. Abraham ist jemand, der Gottes Wesen offenbar macht. Durch den Gott sich offenbaren und verherrlichen kann. Ein Zeuge des Herrn Jesus, würde man heute sagen. Es ist interessant, die Namen der Heiligen des Alten Testaments beziehen sich aus meiner Sicht ganz oft auf den Herrn Jesus. Ja? Jesaja, Jeremia, ja? Können wir alles beziehen auf den Messias, auf den Herrn Jesus. Abraham ist vielleicht einer der wenigen, vielleicht sogar der einzige Name eines Heiligen des Alten Bundes, der sich ganz deutlich auf Gott, den Vater, bezieht. Und in dem Namen, in diesen beiden Namen, ist eigentlich das ganze Evangelium drin. Zunächst mal ist Gott Abraham, der erhabene Vater. Der heilige Gott, der mit den Menschen eigentlich gar nichts zu tun haben kann, der getrennt ist von den sündigen Menschen, der hoch erhoben ist in der himmlischen Herrlichkeit, voller Majestät, ein Gott des Gerichts auch. Und dieser Gott will ein Vater vieler Völker werden. Wie geht es? Das geht nur dadurch, dass der Herr Jesus sein Blut vergießt für alle Menschen, dass Menschen aus vielen Völkern errettet werden und zu Kindern Gottes werden. Das war der Heilsplan Gottes, damals schon in dem Namen Abrahams geoffenbart. Etwas Wunderbares. Der erhabene Vater wird zum Vater vieler Völker. Ja, und Abraham, er hat einen lauteren, ganzherzigen Glauben. Und das merken wir an ihm. Wir merken schon gleich von Anfang, und das finde ich so tröstlich, Abraham war kein perfekter Heiliger. Und es ist interessant, wir kennen überhaupt keine perfekten Heiligen in der Bibel, ausgenommen einen. Und das ist unser Herr Jesus. Er allein war vollkommen. Alle anderen waren unvollkommen. Und es ist sehr tröstlich. Wie schön, dass der Heilige Geist sich Mühe macht, die Fehler eines Apostel Petrus aufzuzeichnen. Und die Irrungen eines David oder eines Salomo. Daraus können wir viel lernen. Wenn wir nur lauter perfekte Heilige in der Bibel vorgezeichnet bekommen hätten, dann müssten wir depressiv werden beim Lesen der Bibel. Aber so können wir uns auch wiedererkennen und merken, ja, ich bin ein unvollkommener Heiliger. Abraham war auch ein unvollkommener Heiliger. Ja? Aber trotzdem, Gottes Gnade war in seinem Weg sichtbar. Er hat sich immer wieder vom Herrn zurechtbringen lassen, wenn er abgewichen ist von dem Glaubensweg. Darin wird der echte Gläubige, den der Herr segnet, offenbar. Nicht darin, dass er perfekt ist, sondern darin, dass er mit Gott wandelt. Im Alltag, im Leben, immer wieder durch Höhen und Tiefen, an dem Herrn festhält, Gehorsamsschritte tut, Vertrauensschritte tut. Und das sehen wir bei Abraham wunderschön. Wie sieht es jetzt aus mit Lot? Tja, interessant. Der Name bedeutet Verhüllung oder Schleier. Und ich fürchte, wenn wir uns Lot anschauen, dann merken wir, das ist ein Gläubiger, aber er hat das Wesen Gottes verhüllt. Er hat es nicht geoffenbart. Er hat nicht gezeigt, wie Gott ist. Er hat gezeigt, wie er als Mensch ist. Nämlich ziemlich halbherzig mit faulen Kompromissen und Verkehrtheiten. Lot ist ein Gläubiger. Das finden wir als Zeugnis im 2. Petrusbrief, denke ich mal. Da wird uns das gesagt. Vers 7, 2. Petrus 2, während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Denn dadurch, dass er es mit Ansehen und mit Anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, nämlich in Sodom, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Also Lot wird als Gerechter bezeichnet. Würden wir vielleicht nicht so bezeichnen, aber die Bibel bezeichnet es so. Ja, er ist ein aus Glauben gerechter und trotzdem sein Leben ist kein Zeugnis für den Herrn Jesus, wird man jetzt neutestamentlich sagen. Ja? Er hat ein verhülltes, unklares Zickzackleben geführt und genau dieser Kontrast zwischen diesen beiden Gestalten des Glaubens, der kann uns, denke ich, einiges zeigen. Wollen wir mal weiterlesen, wie es da in Kanaan mit den beiden weitergegangen ist. 1. Mose 12, ab Vers 6. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Das ist interessant. Ein Altar, eine Opferstätte, eine Stätte der Anbetung. Da finden wir das erste Mal Anbetung in der Bibel erwähnt, bei Abraham. Abraham konnte dem Herrn keinen Altar bauen in Ur in Chaldea. Mitten unter diesen Götzenaltären war das nicht möglich. Es hätte Gott verunreinigt, verunehrt. Abraham musste erst ausziehen, sich absondern, sich heiligen für Gott. Und als er an dem Platz war, wo Gott ihn hinführen wollte, an dem Platz seiner Berufung, als er seine Stellung eingenommen hatte, da konnte er ein Altar bauen und den Herrn anbeten. Ja? Wie kostbar ist das? Er hat dem Herrn die Ehre gegeben. Er hat dem Herrn gedankt. Er hat dem Herrn öffentlich gehuldigt in einem Land, das voll war mit dem scheußlichsten Götzendienst, wo die gefallenen Sünder alle möglichen perversen, falschen Götter angerufen haben. Da hat der Abraham dem Herrn die Ehre gegeben. Dazu sind auch wir berufen. Wir leben mitten in einer perversen Welt, die lauter falschen Göttern dient. Mammon ist einer der schlimmsten davon, aber längst nicht der einzige. Und in dieser Welt sind wir gerufen, Altäre zu bauen für unseren Herrn und ihm die Ehre zu geben, ihn anzubeten, ihn offenbar zu machen durch ein abgesondertes, geheiligtes Leben. Das finden wir im Vorbild von Abraham an dieser Stelle. Wie wunderschön ist es. Abraham war jetzt in dem Land, an dem Platz, wo Gott ihn haben wollte. Bist du auch an dem Platz, wo Gott dich haben will? Wir haben ja Führungen. Ja, der Platz, wo Gott uns haben will, das ist zunächst mal in Christus. Das ist ganz klar. Solange du dort noch nicht bist, solange du noch in deinem eigenen sündigen Leben vor dich hin lebst, da bist du am falschen Platz und Gott kann dich nicht segnen. Zuallererst kommt diese klare Entscheidung für den Herrn Jesus, dass wir unser Leben ihm ausliefern, an ihn glauben, ihm unser Leben anvertrauen und dann kann Gott segnen. Aber es gibt natürlich auch persönliche Berufung, persönliche Aufträge. Ein Platz, wo Gott uns gebrauchen will und den können wir verlassen. Oder uns davor drücken, ihn überhaupt einzunehmen. Da können wir uns dann mal fragen, bin ich eigentlich der Führung Gottes gefolgt, bin ich an dem Platz, wo Gott mich haben will, wo Gott mich gebrauchen kann. Nun, Abraham war an diesem Platz. Aber er blieb nicht dort. Und jetzt kommt die erste Prüfung. Wisst ihr, der Glaube wird immer geprüft. Das ist etwas, was uns manchmal Mühe macht. Wenn wir an den Herrn Jesus glauben, wenn wir ihm wirklich unser Leben übergeben haben, dann kommen wir in verschiedene Situationen, wo wir in Bedrängnisse kommen. Wo plötzlich Probleme auftauchen. Deswegen ist die Botschaft, wenn komm zu Jesus, dann sind alle deine Probleme gelöst, eine etwas einseitige Botschaft. Ja? Sie stimmt auf eine Weise, ja, denn unser schlimmstes Problem, unsere Sündennot ist völlig und radikal und für immer gelöst in Christus. Aber in mancher anderen Hinsicht fangen manche Probleme erst richtig an, wenn wir dem Herrn Jesus unser Leben übergeben haben. Ja? Der Glaube wird erprobt durch Versuchungen, Prüfungen und Anfechtungen. Und wenn er echt ist, dann erlebt er solche Versuchungen. Und der Glaube, der nie Anfechtungen erlebt hat, der ist nicht so richtig echt. Ja? Das lesen wir ja im Jakobusbrief, dass wir in mancherlei Anfechtungen geprüft werden. Und der erste Petrusbrief sagt es so wunderschön, dass Gott unseren Glauben prüft, wie das Gold geprüft werden muss, damit es lauter wird. So. Und jetzt kommt Abraham mit einer Prüfung. Lesen wir mal weiter. Da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abraham nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten, denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Und es geschah, als er sich Ägypten näherte, da sprach er zu seiner Frau Sarai: Sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen: Das ist seine Frau, und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt, um deinetwillen. Puh, was war das jetzt? Ja, der Abraham hat ja als Fremdling in Kanaan gelebt. Das war eine schwierige Sache. Er war immer nur geduldet. Ja. Er musste bei jeder Stadt fragen, darf ich da auf dem Acker meine Schafe weiden lassen? Ja. Und dann entweder durften die ja sagen oder nein. Ja. Er war immer abhängig. Und jetzt kommt auch noch eine Hungersnot. Als Fremdling in diesem Land. Was mache ich denn da? Und er hat gewusst, Kanaan war ja das Land, das abhängig war vom Himmel. Das hat Gott so gemacht. In Kanaan gab es dann gute Ernten, wenn Gott vom Himmel hat regnen lassen. Und in Ägypten? Tja, in Ägypten gab es immer gute Ernten. Wir waren nicht so abhängig vom Himmel. Warum? Sie hatten doch den Nil. Und der Nil ist immer über die Ufer getreten, jedes Jahr treu. Und da gab es Schlamm und Schmutz. Und daraus konnte man wunderbar Getreide anbauen. Deswegen war in Ägypten Brot und in Kanaan nicht. Jakob hat es später auch erlebt. Ja? Ja, und jetzt? Nun, Abraham betet nicht zum Herrn. Abraham sagt nicht: Herr, du hast mich doch in dieses Land geführt. Du hast doch bestimmt jetzt auch einen Weg, wie ich in diesem Land durchkomme, trotz der Hungersnot. Nein, Abraham tut etwas, was wir ganz oft auch tun, wenn wir in Schwierigkeiten kommen. Jetzt fängt es nämlich an, menschlich zu rattern und zu denken. Oh, was mache ich jetzt? Ja? Also Gott hat mich offensichtlich im Stich gelassen. Wie helfe ich mir jetzt menschlich am besten? Und da sagt er, ja, ich gehe nach Ägypten. Hatte Gott ihm etwas gesagt, geh nach Ägypten? Nein, kein Auftrag vom Herrn. Er ist eigenmächtig nach Ägypten gegangen, weil er mit seinem Verstand überlegt hat, dort gibt es doch Brot. Da kann ich viel besser überleben als in Kanaan. Und wisst ihr, so denken wir auch manchmal. Und wir kommen auch manchmal auf ganz menschliche Abwege, weil wir menschlich denken und nicht göttlich. Das ist ja das, was der Herr Jesus dem Apostel Petrus sagen muss. Erinnert euch wahrscheinlich, Matthäus 16. Der Herr kündigt sein Leiden an, seinen Tod. Und der Petrus wird überwältigt von Mitleid und vielleicht auch Selbstmitleid. Was sollte er denn tun, wenn der Herr nicht mehr lebte? Und er sagt, das widerfahre dir nur nicht. Schone dich selbst. Und dann sagt der Herr Jesus, weiche hinter mich, Satan. Er hat genau durchschaut, wer hinter dieser besorgten humanistischen Äußerung stand. Und dann sagt er, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und das ist unser Problem oft, dass wir auch manchmal so menschlich denken, statt geistlich und göttlich, statt mit Gott zu rechnen, auch in den Schwierigkeiten, gucken wir uns menschlich um, wo kann ich da rausfinden, wo ist mein Schlupfloch? Ja gut, und jetzt fing Abraham an, hat einen ungehorsamen Schritt getan, im Unglauben, und dann kommt der nächste Schritt. Ja, damals waren die Leute nicht so zivilisiert, wie sie heute scheinen. Und der Abraham hatte sicher ganz recht, dass die Ägypter ihn eiskalt hätten umbringen lassen, wenn ihnen seine Frau gefallen hätte. Aber was macht er jetzt? Er mutet der Sarai zu, dass sie letztlich ihre Ehre als Frau aufs Spiel setzt und lügt. Und er lügt auch. Warum? Schone dich selbst, Petrus, ja, und hier, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt. Ja? Wer hat gesagt, Wer seine Seele verliert, der wird sie gewinnen. Das war unser Herr. Ja, sein seelisches Eigenleben. Wer sein Leben oder seine Seele verliert, der wird sie gewinnen. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen. Und der Abraham, der war jetzt gar nicht mehr auf dem Glaubensweg. Der hat jetzt nur geguckt nach seiner Seele, dass sie, dass ihr gut geht. Ganz egal, ob Sarais Seele nicht gut geht. Tja, wie geht's jetzt weiter? Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und als die Fürsten des Pharaos sie sahen, priesen sie sie vor dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus des Pharao gebracht. Und es ging Abraham gut um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen, um Sarais, der Frau Abrahams willen. Da rief der Pharao den Abraham und sprach, was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nehmen wollte? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao bestimmte seinetwegen Männer, die ihm und seiner Frau und allem, was er hatte, das Geleit gaben. Tja, und jetzt sind wir an dem Punkt, peinlich, oder? Wenn ein Weltmensch einem Gläubigen sagen muss, warum lügst du eigentlich? Warum betrügst du? Warum hast du so ein falsches Spiel gespielt? Sollte eigentlich nicht vorkommen. Es kommt aber manchmal auch bei uns vor. Ja? Und da wird Gott, bringt den Abraham zurecht und er kriegt eine fürstliche Eskorte, dass er wieder dorthin zurückkehrt, wo er eigentlich hätte bleiben sollen, nämlich nach Kanaan. Ja? So sind manchmal die Wege Gottes. Jetzt lesen wir mal weiter. Und Abraham zog mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, auch mit Lot von Ägypten hinauf in den Negev. Und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen, vom Negev her bis nach Bethel, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Bethel und Ai, an die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Aber auch Lot, der mit Abraham ging, hatte Schafe, Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander bleiben. Und es entstand Streit zwischen den Hirten über Abrahams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Auch wohnten zu der Zeit die Kanaaniter und Pherezitter im Land. Schaut, wenn wir falsche Wege gehen, es hat Folgen. Ja, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wenn der Abraham so ein Fremdling des Glaubens geblieben wäre, dann hätte er nicht das Problem gehabt, dass er und Lot jetzt plötzlich zu viele Herden hätten und nicht mehr beieinander sein konnten. Ja, das war der falsche Wohlstand, den er sich in der Welt geholt hat. Ägypten ist ja ein geistliches Vorbild auf die Welt. Sodom übrigens auch, da kommen wir gleich drauf. Ja, also jetzt plötzlich waren sie so reich geworden, dass sie nicht mehr Fremdlinge sein konnten im Land Kanaan. Geht es uns Christen nicht manchmal auch so, ihr Lieben? Wir leben in einem Land voller Überfluss und Wohlstand. Und manchmal kann es sein, dass wir zu viel von diesen irdischen Segnungen anhäufen und plötzlich können wir nicht mehr so richtig in Kanaan wohnen. Plötzlich gibt es Unfrieden wegen Besitztum und Reichtum. Das ist eine gefährliche Sache. Wir haben nichts in diese Welt hineingebracht, wir werden auch nichts herausbringen, sagt der Apostel Paulus. Die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Passt auf. Fremdlingschaft und viel Besitz passen nicht zusammen. Ja, das müssen die beiden jetzt auch lernen. Und jetzt gibt es Streit. Streit unter den Brüdern. Und jetzt kommt die Prüfung, die Stunde der Prüfung für Lot. Der ist ja immer schön mitgelaufen bisher. Ne? Aber jetzt kommt die Situation, wo Gott ihn vor die Wahl stellt und sagt, so Lot, jetzt, wie sieht's mit deinem Herzen aus? Lesen wir mal weiter. Da sprach Abraham zu Lot, es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten, und willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Ist doch schön, oder? Abraham zeigt hier eine geistliche Gesinnung. Er war ja der Ältere. Er hätte entscheiden können, wo er hin will. Lot hätte einfach das machen müssen, was er sagt. Aber er gibt Lot die Wahl. Er tritt demütig zurück. Er hängt nicht an diesen ganzen Dingen. Das ist was Schönes. Ja. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Abram wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Ja, Sodom und die Jordanaue gehörten nicht zu dem verheißenen Land. Das Land, das der Herr verheißen hatte, war ein Bergland. Ja, die Berge von Judäa, das Bergland Kanaan. Diese Ebene war nicht dabei. Aber diese Ebene hatte einen großen Vorteil. Sie war nämlich sehr fruchtbar. Da gab es viele satte Weide für die vielen, vielen Schafe, die der Lot hatte. Schaut, und wo er jetzt vor die Entscheidung gestellt wird, da denkt er nicht geistlich. Da fragt er sich nicht, wo ist der Ort, wo der Herr mich segnet, sondern er fragt sich, wo ist der Ort, wo ich reich werden kann, wo ich scheffeln kann, wo ich viele Schafe weiden kann und dann auch noch günstig verkaufen kann. Ja, ein guter Unternehmer, der guckt ja immer, wo sind Absatzmärkte. Und Sodom war offensichtlich ein hervorragender Absatzmarkt für die Schafe von Lot. Er hat also unternehmerisch gedacht, weltlich gedacht. Und er hat sich das erwählt, wo er reich werden konnte. Abraham blieb im Land der Verheißung. Er blieb Fremdling. Und Lot? Ja, Lot hat also gewusst, die Sodomiter sind böse, gesetzlose Leute. Und dann hat er gesagt, naja gut, ich zelte ja nur in den Jordanauen. Und dann hat er gemerkt, tja, wenn ich da immer meine Schafe verkaufen soll auf dem Wochenmarkt in Sodom, dann ist es eigentlich doch vernünftig, wenn ich ein bisschen näher hinziehe nach Sodom. Ja? Nicht in die Stadt, nein, nur nicht. Nur so in die Nähe, vielleicht 5 Kilometer, so am Rand. Ne? Ist doch nicht schlimm, oder? Ist das verboten? Nein, ist nicht verboten. Kann man doch machen. Kann doch in die Nähe von Sodom sein Zelt aufschlagen. Ja. Und dann hat sich offensichtlich der Handel intensiviert. Weil als nächstes lesen wir in 1. Mose 14, dass Lot als ein Einwohner Sodoms in einer kriegerischen Handlung gefangen genommen wurde und versklavt wurde. Das können wir jetzt nicht lesen. Ich will euch gleich warnen. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, ja? Also, weil, sonst werde ich nicht fertig. Aber Lot war plötzlich ein Bürger Sodoms geworden. Das hat eine gewisse Logik, ja? Wenn man sowieso schon seinen Markt immer am Mittwochmorgen in Sodom hat, dann ist es doch besser. Vielleicht hat er am Anfang nur so ein Haus gebaut und gesagt, ach, ich bleibe draußen im Zelt, nur Mittwochmorgens ziehe ich in das Haus. Und irgendwann hat er gesagt, ach, ist doch dieser Umstand, ich kann doch gleich nach Sodom ziehen. Und wisst ihr, das ist doch interessant. Plötzlich findet er sich als Sklave wieder. Mit seiner Frau, mit seinen Kindern. Ein Sklave von einem wilden, barbarischen Heidenvolk. Geraubt, weil er in Sodom war und Sodom im Krieg war mit diesem Heidenvolk. Und wisst ihr, was das war? Das war ein gnädiger Ruf Gottes. Lot hat es nicht kapiert. Ja? Das war ein Ruf, was machst du in Sodom, Lot? Wieso bist du da, wo du nicht sein solltest? Pass auf, was passiert, wenn du dort bleibst. Ja? Ist ja interessant. Lot war ja in Sodom, weil er reich werden wollte. Und wisst ihr, was dann war? Das war er in dieser Sklavenkarawane und alles, was er hatte, war verloren. Ja? Er sah vielleicht seine Schafe noch, die zogen als Kriegsbeute, vielleicht neben ihm her, ja, aber es waren nicht mehr seine Schafe. War alles verloren, alles weg. Und dann kommt Abraham, der Gottesfürchtige, und rettet seinen Bruder Lot. Ja? Ich hoffe, ihr wisst es so ein bisschen, ich erzähle es jetzt nur so nach. Und gibt ihm alles wieder. Und Lot, was macht er? Der zieht ganz erleichtert wieder nach Sodom zurück. Ist es nicht traurig? Er hat nichts gelernt aus den Führungen Gottes. Ist es manchmal bei uns auch so, dass Gott uns züchtigt und wir merken gar nichts, wir lernen nichts draus? Ja, wenn mir Dinge passieren, dann muss ich doch fragen, Herr Jesus, wozu? Wozu ist mir das widerfahren? Was willst du mir dadurch sagen? So sollte ein Gläubiger beten, wenn er in Bedrängnisse kommt. Ja? Lot hat gesagt, oh, Gott sei Dank habe ich alles wieder, was ich gehabt habe. Schnell zurück nach Sodom und weiterhin Geschäfte machen. Ja? Was war in dem Herzen von Lot? Welt. Weltliebe. Morgen kommen wir zum Thema, habt nicht lieb die Welt. Ja? Weltliebe. Und dann finden wir aber auf der anderen Seite diese wunderbare Begebenheit, die müssen wir doch noch lesen, wie Abraham dem König von Sodom begegnet nach dieser Schlacht, wo er alles wieder zurückgebracht hat. Das lesen wir mal. 1. Mose 14, Vers 17. Als aber Abraham von der Schlacht gegen Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Schaveh. Das ist das Königstal. Wer ist der König von Sodom? Gegenbild. Vorbild. Typus. Der Satan. Der Fürst dieser Welt, ihr Lieben. Das ist eine ganz brenzlige Situation für den Abraham. Der Fürst dieser Welt kommt und will dem Abraham schmeicheln. Und dann greift Gott ein. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Und der König von Sodom sprach zu Abraham, gib mir die Seelen und die Habe behalte für dich. Merkt ihr, was das bedeutet? Und wenn der König von Sodom ein Vorbild für den Teufel ist, sagt das der Satan nicht auch zu uns Christen in gewisser Weise? Gib mir die Seelen und die Habe behalte für dich. Wisst ihr, wenn wir in dieser Welt darauf aus sind, Geld zu machen, reich zu werden, unseren Wohlstand zu genießen und die Seelenrettung vernachlässigen, was machen wir denn da? Ich fürchte, wir gehen da auf ein ganz ungutes Angebot ein, das dem entspricht, was der König von Sodom dem Abraham gemacht hat. Du kannst den ganzen Reichtum behalten, gib mir nur die Seelen, die will ich behalten, über die will ich herrschen. Es war eine Prüfung. Abraham hätte mit einem Schlag steinreich werden müssen. Ich weiß, es war eine größere Stadt und es war viel, was er da erobert hatte, was der König von Sodom ihm angeboten hat. Da wäre die ganze Berufung der Fremdlingschaft kaputt gewesen. Und deswegen sendet Gott einen herrlichen Priester. Das ist derselbe Priester, der zu Petrus gesagt hat, Petrus, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ein Gegenbild von diesem herrlichen hohen Priester, von unserem Herrn Jesus, tritt hier dem Abraham in den Weg, bevor der König von Sodom ihn versuchen kann. Und er stärkt, baut den Glauben dieses Abraham auf. Ist es nicht herrlich? Er sagt, schau, dein Gott ist der Besitzer des Himmels und der Erde. Brauchst du den Dreck vom König von Sodom? Brauchen wir das? Der Apostel Paulus sagt, euer ist die ganze Welt, ihr erbt mal die ganze Welt. Wieso wollt ihr jetzt irgendwelchen miesen, kleinen Besitztümern nachjagen? Ihr bekommt alles von Gott geschenkt in der kommenden Weltzeit. Bleibt doch bei dem Herrn Jesus, dann habt ihr in ihm alles. Ja? Und genau das war das, was Abraham gebraucht hat. Der König von Sodom macht dieses schmutzige Angebot. Und dann antwortet Abraham wie ein Mann des Glaubens, ein Mann Gottes. Abraham aber sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich. Ihr Lieben, ist das nicht herrlich? So sollte unser Glaubensleben sein. So sollten auch wir denken. Das war die Haltung eines Apostels Paulus, der gesagt hat, ich will gar keine Heimat, kein Häusle, kein Besitz. Ich bin bereit, für den Herrn Jesus durch die Lande zu gehen und verjagt, gesteinigt, beschimpft, bespuckt zu werden. Das ist mir eine Freude, dem Herrn zu dienen. Ich brauche kein Geld noch Gut von irgendjemand. Diese Haltung sollten auch wir haben. Es ist keine Sünde, wenn wir ein Häusle haben. Ich bin Schwabe, deswegen sage ich Häusle. Ja. Es ist keine Sünde, aber wir müssen damit richtig umgehen. Es ist keine Sünde, wenn wir einen gewissen Besitz haben, aber es ist gefährlich, wenn wir zu viel Besitz haben wollen und wenn wir geldgierig werden. Und es kann bei Gläubigen ganz leicht passieren, dass der Mammon uns das Herz stiehlt. Und da hat der Abraham einen Triumph gefeiert. Das war herrlich, aber er brauchte diesen Zuspruch, er brauchte diesen Segen von Melchisedek, damit er erinnert wurde, Gott ist doch der Besitzer von allem. Ich diene doch dem höchsten Gott. Was will dieser Bursche, dieser Götzendiener haben? Ich will nichts von ihm, nicht mal einen Schuhriemen. Und so sollten auch wir gesinnt sein, ihr Lieben. Ja, dann geht es weiter. Ich möchte einiges überspringen. Abraham wird immer wieder gesegnet. Gott gibt ihm auf dem Weg des Glaubens immer tiefere Offenbarungen von sich selbst. Er gibt ihm Verheißungen. Und Abraham glaubte dem Herrn, heißt es, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Wie werden wir gerettet? Wie werden wir tadellos vor den Herrn gestellt? Indem wir uns bemühen, 100% heilig zu leben und alle Gebote Gottes zu halten, oder? Indem wir lauter gute Werke tun und keinerlei Sünde. Oder wie? Oder durch was? Durch den Glauben werden wir gerettet. Nicht durch Werke, die wir getan hätten, sondern durch ein einziges Werk. Und das ist gigantisch, das ist vollkommen, das ist herrlich. Das ist das Werk des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha. Dieses Werk rettet uns, wenn wir im Glauben es annehmen für uns und diesen wunderbaren Herrn annehmen als unseren Herrn und Retter. Dann sind wir gerettet aus Glauben. Und deswegen ist Abraham so ein kostbares Vorbild für uns. Abraham wurde nicht gerettet durch Werke, sondern weil er dem Herrn vertraut hat in der Offenbarung, die Gott ihm gegeben hatte. Und diese Offenbarung betraf den Messias, den Retter, als den Kommenden, den Samen Abrahams, den Nachkommen Abrahams. Ja, also Abraham geht von Segnung zu Segnung und Lot geht immer mehr abwärts. Er wird in Sodom immer mehr auch von Sodom befleckt und umstrickt. Auch wenn er im Innersten, das sagt uns ja das Wort Gottes, sich abgegrenzt hat, immer noch von Sodom, ist er trotzdem an einem Punkt, weil er nicht sich absondern wollte, weil er nicht aus Sodom raus wollte, ja, wo er ganz, ganz großen Schaden leidet für sein Leben. Abraham ist der Gesegnete Gottes. Abraham empfängt den verheißenen Sohn. Abraham empfängt die Verheißungen Gottes in einer immer umfassenderen und tieferen Weise und erkennt Gott immer mehr und wird immer mehr gesegnet von Gott. Und Lot driftet immer weiter ab von Gott. Und das wollen wir uns noch einmal anschauen, diese traurige Szene in 1. Mose 19, wo dieser weltförmige Lot, dieser Lot, der in der Welt seine Heimat gefunden hat und sein Siedlungsplatz, wo dieser Lot alles verliert. Sodom ist genauso ein Vorbild, alttestamentliches Vorbild auf die Welt wie Ägypten. Ägypten ist ein Vorbild auf die Welt in ihrem Überfluss und in ihrer Macht. Und Sodom ist ein Vorbild auf die Welt in ihrer moralischen Verderbnis und Gerichtsreife. Und diese Welt, in der wir heute leben, ist gerichtsreif, ihr Lieben. Und es ist kein Wunder, dass die Sünden Sodoms heute so prominent herausgestrichen werden. Das ist ein Zeichen, dass das Gericht bald kommt. Wir lesen über das Gericht Sodoms in 1. Mose 19. Und die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom. Lot aber saß in Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen, verneigte sich, das Angesicht zur Erde gewandt und sprach, Siehe, meine Herren, kehrt ein in das Haus eures Knechtes und bleibt über Nacht und wascht eure Füße, so mögt ihr am Morgen früh aufstehen und euren Weg ziehen. Sie aber sprachen, nein, sondern wir wollen im Freien übernachten. Tja, darüber müssen wir mal nachdenken. Wisst ihr, Lot im Tor Sodoms. Was heißt denn das? Nun, wir können es nicht ganz genau sagen, aber im Regelfall war das Tor der Platz, wo die Honoratioren, die Stadträte und die Obersten einer Stadt saßen, um Gericht zu sprechen und die Regierungsgeschäfte der Stadt zu besprechen. Das war also sozusagen das Rathaus von Sodom, das Tor. Es könnte sein, dass tatsächlich Lot nicht nur in Sodom gewohnt hat, sondern es so zu einem gewissen Ansehen gebracht hatte in Sodom. Auf jeden Fall war er da an einem prominenten Platz und diese Fremdlinge will er zu sich einladen. Er kennt ja die Sodomiter, er wollte ihnen einiges ersparen. Tja, und das sind heilige Engel Gottes. Und die sagen, nein, wir wollen nicht in dein Haus eingehen. Tja, wie? Warum denn das? Schaut denn, ich meine, das ist etwas, das müssen wir uns auch überlegen, wenn wir in dieser Welt leben, in dieser schmutzigen, sündenverseuchten Welt. Wie wäre denn das, wenn die heiligen Engel Gottes zu uns nach Hause kommen wollten? Würden sie vielleicht auch sagen, oh nein, danke, da wollen wir lieber nicht übernachten. Wisst ihr, Lieben, wir können manches von dem Schmutz dieser Welt in unsere eigenen Häuser hineinlassen. Und das war bei Lot ganz offensichtlich der Fall. Das merkt man nachher. Ja? Lot war in Sodom ein Bürger Sodoms geworden, ein geachteter Bürger Sodoms, viele Jahre schon. Und der Schmutz von Sodom war in das Haus Lots eingezogen. In das Herz seiner Töchter, auch seiner Frau. Wie ist denn das bei uns? Lassen wir den Schmutz dieser Welt in unser Haus hinein? Da gibt es so eine flimmernde Scheibe, die uns jeden Tag stundenweise den Schmutz der Welt in das Haus bringt, wenn wir sie anschalten. Ich will das mal so anwenden. Ja? Man kann sagen, niemand, die Bibel sagt nichts darüber, dass man keinen Fernseher haben sollte. Ja? Das stimmt ganz sicherlich. Aber wenn man die Bibel genau versteht, aus meiner Sicht, ist ein Christ, der auf das Fernsehen verzichtet, ein glücklicher Christ. Und das ist das einzig Richtige, dass wir diese Flimmerscheibe, die den Schmutz Sodoms in unsere Häuser trägt, herausnehmen und nicht zulassen, dass dieser Schmutz in unsere Häuser kommt. Auch vielleicht müssen wir schauen, was ist in den Zimmern unserer Kinder? Was hängen da für Plakate? Was wird da für Musik gehört? Wisst ihr, da kommt auch der Schmutz Sodoms in unsere Häuser, in die Häuser der Kinder Gottes hinein. Und es ist manchmal sehr, sehr schwierig, aber da müssen wir als Eltern klare Linien ziehen und alles versuchen, damit dieser Schmutz nicht in unsere Häuser und Familien hineinkommt. Ja, das ist mal so eine Anwendung. Ja, da kann man drüber denken. Jeder muss sich selber vor Gott prüfen, aber das wollte ich mal gesagt haben. Die Engel haben Gründe gehabt, warum sie bei Lot nicht übernachten wollten, obwohl er eigentlich ein Mensch war, der an Gott geglaubt hat. Ja? Wie ist es mit unseren Häusern? Können die heiligen Engel bei uns freudig sagen, ja, wir kommen gerne in dein Haus? Was finden sie dort? Ja, ich möchte es nochmal kurz dann zusammenfassen. Es geht also weiter, dass ja diese Sodomiter dann diese Männer bedrängen und ihnen Böses antun wollen. Und dann kommt die Stunde, wo Lot versucht, etwas zu retten, was nicht zu retten ist. Und wir erfahren bei der Gelegenheit, dass er seine Töchter zwei Sodomitern versprochen hat. Tja, das ist nämlich auch das Problem. Wenn man in Sodom wohnt, hat sich bestimmt gedacht, ja, ich möchte doch unbedingt, dass meine Töchter etwas werden. Dass sie auch reich werden, dass sie angesehene Bürger von Sodom sind. Und bestimmt hat er sich unter den Sodomitern die relativ anständigsten rausgesucht, oder? Ich glaube schon. Aber das waren halt trotzdem Sodomiter. die gottlos, sündig und schmutzig und böse waren, bis ins Mark. Aber trotzdem hat er sich gesagt, tja, wenn ich keine anderen finde, meine Töchter müssen unbedingt Karriere machen und unbedingt versorgt sein. Und wir wollen, wem vererbe ich denn sonst meine ganzen vielen Schafe und meinen Reichtum? Ja? Ich will ja Enkel haben. Und dann sind es eben Sodomiter. Naja. Merkt ihr was? Wenn wir einen falschen Kompromiss machen mit dieser Welt, dann kommt der Nächste dazu. Du lebst als Christ vielleicht weltförmig, mitten in der Welt, tust Dinge, die du nicht tun solltest, und deine eigenen Kinder heiraten ungläubige Weltleute. Ja, das sind wenigstens noch anständige Ungläubige. Ja, moralisch kann man ja nicht viel sagen. Das ist traurig, wenn das dann die einzige Trost sein sollte. Ja, also das merken wir hier, und jetzt kommt dieser Lot zu seinen Schwiegersöhnen. Er weiß, die Engel sagen ihm, heute Nacht, morgen früh wird Feuer fallen und die ganzen Sodomiter werden vertilgt werden vom Zorn Gottes. Geh du raus. Und wen du noch bei dir haben willst, hol ihn zu dir. Und dann lesen wir Vers 14, da ging Lot hinaus und redete mit seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sprach, macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. Lot als Zeuge Jesu Christi in der Welt. Wisst ihr, das ist nämlich das Problem. Heute gibt es falsche, moderne Christen, die sagen, ja, wir dürfen nicht so heilig und so abgesondert leben. Wenn wir Zeugen für den Herrn Jesus sein wollen, dann müssen wir doch genauso leben wie die Welt. Wir müssen den Punkern ein Punker werden und unsere eigenen Haare auch blau färben und irgendwelche Springerstiefel anziehen. Und wir müssen den Disco-Leuten ein Disco-Mensch werden, ein Raver, ein Hip-Hop-Tänzer. Dann erreichen wir sie. Ich bin fest überzeugt, dass das nicht stimmt. Dass das eine Lüge ist. Sondern im Gegenteil, wir erreichen wirklich suchende Weltmenschen nur, wenn wir abgesondert und heilig leben. Wenn wir uns nicht mit dieser Welt eins machen und faule Kompromisse mit der Welt machen. Und das ist natürlich jetzt das Problem von Lot. Lot hat die ganze Zeit unter den Sodomitern gelebt, gewohnt, hat mit ihnen freundschaftliche Kontakte gehabt, hat Handel getrieben, hatte seinen großen, immer größer werdenden Verkaufsstand am Markt von Sodom, schätze ich mal. Ja. Und jeder hat ihn gekannt. Ja, das ist der seltsame Typ da, dieser Hebräer, der da bei uns ist. Und ja, Lot hat eigentlich gesagt, ihr seid okay. Ja, den Sodomitern. Jeden Mittwochmorgen, wenn er am Markt war, hat er gesagt, ich bin okay, du bist okay. Na, das ist eine weltliche Sichtweise. Ja. So sagt die Psychologie. Ihr seid in Ordnung, so wie ihr seid. Ja? Wenn er gelitten hat, dann hat er heimlich gelitten. Das hat er den Sodomitern nicht gesagt. Tut Buße über eure Gottlosigkeit, über eure himmelschreienden Verbrechen. Nein, das hat er nicht gesagt. Tja, und jetzt kommt er zu diesen Sodomitern und sagt ihnen, mein Gott wird morgen diese Stadt mit Feuer richten. Geht hinaus mit mir. Lasst alles hinter euch. Rettet eure Seele. Die sagen, hey Lot, was ist los mit dir? Du bist hier 20 Jahre bei uns. Ja? Du wohnst hier, deine Töchter sind hier aufgewachsen, wir sind verlobt mit denen, und jetzt willst du uns erzählen, dass dein Gott, an den du offensichtlich die ganzen Jahre geglaubt hast, dass dieser Gott Sodom richten will. Ja, du bist doch bei uns. Das kann doch gar nicht sein. Junge, du machst einen Witz. Du bist nicht glaubwürdig mit deiner Botschaft. Wisst ihr? Und das ist das Problem mit uns auch. Wenn wir weltförmig leben, wenn wir uns verstricken in die Dinge der Welt, dann sind wir nicht glaubwürdig, wenn wir sagen, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Tut Buße! Dann sagen die, hör mal, du lebst doch auch wie wir. Wo sollen wir denn Buße tun? An dir merken wir nichts anderes als bei uns. Und das ist traurig. Das war das Problem von Lot. Er hatte sich so weit an die Welt angepasst, dass er seine Glaubwürdigkeit als Zeuge selbst bei den engsten Leuten, die mit ihm sicher Monate oder Jahre zusammen waren, oft zusammen waren und die ihn sicher auch ein Stück geschätzt haben, diese beiden Schwiegersöhne, die haben ihn für einen Witzbold gehalten und waren nicht bereit mitzukommen. So, und jetzt hat er alles verloren. Seine Schwiegersöhne, die er sich so schlau überlegt hat, seine Herde, sein Haus. Kein Wunder, dass Lot nicht aus Sodom weggehen wollte. Ja, wir lesen nämlich hier, als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot und sprachen, mache dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht umkommst in der Bestrafung dieser Stadt. Als er aber noch zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte, und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Und es geschah, als sie sie hinausgeführt hatten, da sprach einer, rette deine Seele und schaue nicht zurück, steh auch nicht still in dieser ganzen Umgegend, rette dich ins Bergland, damit du nicht weggerafft wirst. Aber Lot sprach zu ihnen, ach nein, mein Herr, siehe doch, dein Knecht hat vor deinen Augen Gnade gefunden und du hast mir große Barmherzigkeit erwiesen, dass du meine Seele am Leben erhalten hast. Aber auf das Bergland kann ich mich nicht retten. Das Unglück könnte mich ereilen, sodass ich sterben müsste. Siehe, jene Stadt dort ist so nahe, dass ich dahin fliehen könnte. Und sie ist klein. Ach, lass mich dahin fliehen. Ist sie nicht klein, nur dass meine Seele am Leben bleibt. So traurig. Der Lot hing immer noch in seinem Herzen an Sodom, an seinem Besitz. Die Engel müssen ihn geradezu hinaustreiben aus Sodom, obwohl er weiß, da kommt jetzt das Feuergericht, will er am liebsten in der Stadt bleiben, weil doch dann sein ganzer Besitz dort ist, an das, wo sein Herz dran gehangen hat. Und dann sagen sie ihm, geh in das Bergland. Und zwar natürlich in welches Bergland? Es gab ja zwei. Kanaan. Ist klar. Das war der Platz, wo Gott Segen verheißen hat. Dorthin sollte er gehen. Und Lot hat keine Kraft, nach Kanaan zu gehen. Ja? Er sagt, aber guck mal, diese Stadt, die ist zwar genauso wie Sodom, die Engel wollten sie eigentlich auch vertilgen, aber sie ist doch kleiner. Da lass mich hinfliehen. Also er war noch so von Sodom vergiftet und gefangen, dass er eigentlich nur in eine Miniaturausgabe von Sodom fliehen wollte und nicht wirklich weg aufs Bergland, wo er in Sicherheit gewesen wäre. Merkt ihr etwas? Wie tief die Verweltlichung, die Weltförmigkeit Menschenherzen gefangen nehmen und verbiegen kann. Das ist erschreckend. Ja, und wir wissen, die Frau Lots schaute sich trotzdem um. Wisst ihr, wir können uns ja mal fragen, woher hatte Lot seine Frau? Ganz ehrlich, ich fürchte und glaube, sie ist aus einer Sodomiterin gewesen. Denn wir lesen nichts davon, dass Lot verheiratet war, als er mit Abraham zog. Und ich fürchte, er hat sich eine Sodomiterin zur Frau genommen. Das würde auch erklären, warum seine Töchter selber auch von der Moral Sodoms ganz tief geprägt waren. Das ist nämlich auch so eine Sache, wenn du als Heiliger, als Kind Gottes einen unheiligen Ehepartner heiratest, dann ist es ganz, ganz oft so, dass die Kinder eher geprägt werden von dem weltförmigen als von dem gottesfürchtigen Partner. Zumindest, wenn man sich bewusst in eine solche falsche Verbindung begibt. Ja? Also, wie auch immer, diese Frau hing in ihrem Herzen so an Sodom, dass sie die Warnung der Engel missachtete und sie starb deswegen. Sie wurde von Gott gerichtet. Und Lot, er rettete sein Leben, aber wir wissen das, dass nachher er im Grund in äußerster Schande sein Leben beenden musste. Seine beiden Töchter waren angesteckt von dem Geist Sodoms und haben gesündigt und letztlich hat Lot nichts anderes herausgerettet aus Sodom als sein eigenes Leben, seine eigene Seele. Und er hätte ganz anders leben können. Er hätte ein Zeuge Jesu Christi sein können. Ein Zeuge des Glaubens. Einer, der in Absonderung von der Welt gelebt hätte und hätte wie Abraham sagen können, ich will nichts von deinem Geld und Gut haben, du König von Sodom. Und das hat Lot verpasst. Lot ist es. Vorbild eines weltförmigen, fleischlichen Gläubigen. Das gibt es leider heute auch, und zwar nicht zu wenige. Kinder Gottes, sie lieben den Herrn, sie wollen dem Herrn nachfolgen, ganz gewiss, aber sie haben faule Kompromisse mit der Welt gemacht. Sie haben ihr Erbteil nicht im Himmel gesucht, dort wo der Apostel Paulus sagt, unsere Heimat ist im Himmel, nicht auf der Erde, sondern sie waren irdisch gesinnt. Und wisst ihr das, da zahlst du einen teuren Preis. Ja. Gott wird genau das Streben nach weltlichem Reichtum, weltlichem Erfolg zunichte machen und bitter machen für diejenigen, die solche falschen Entscheidungen treffen. Ja. Unser Erbteil ist im Himmel. Unser Erbteil ist der Herr Jesus. Und wenn wir dieses Erbteil ergreifen, dann brauchen wir den Schätzen dieser Welt nicht nachzujagen. Gott kann uns vielleicht das ein oder andere geben und anvertrauen, dann verwalten wir es für den Herrn. Aber wir jagen nicht danach, wir hängen unser Herz nicht daran. Und genau das ist der Unterschied zwischen Abraham und Lot. Und deswegen können diese beiden uns eine Predigt halten. Ich hoffe, das haben sie heute Abend getan. Dass wir verstehen, wir wollen als Abgesonderte, als Fremdlinge leben in dieser Welt, so wie ein Abraham. Lesen wir vielleicht zum Abschluss noch einmal aus Hebräer 11, das, was Gott über den Glauben auch von Abraham gesagt hat. Vielleicht schon ab Vers 8 in Hebräer 11. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und dann eben ab Vers 13, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben. Sondern sie haben es nur von ferne gesehen und waren davon überzeugt, und haben es voll willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Und was sind wir? Was bist du? Was bin ich? Nun, der Apostel Petrus sagt uns im ersten Petrusbrief, ihr seid Gäste und Fremdlinge. Gäste ohne Bürgerrecht, Fremdlinge, Asylanten, die ihren Besitz, ihren Reichtum nicht in dieser Welt haben, sondern in der Herrlichkeit des Himmels, bei dem Herrn. Sind wir solche, die Schätze im Himmel sammeln oder Schätze auf Erden? Dienen wir dem Herrn und dem Mammon zugleich? Versuchen wir das? Lot hat es versucht. Es ist ihm nicht gut bekommen. Denn die solche Sagen geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Diese Stadt finden wir in der Offenbarung wieder, im letzten Buch der Bibel, das himmlische Jerusalem. Das ist unsere Heimat. Da wollen wir unsere Herzen hin ausrichten. Und wir wollen als Gäste und Fremdlinge hier auf der Erde leben. Mitten in dieser gottlosen Welt, mitten in Sodom, aber abgesondert von Sodom. Wir wollen auf dem Bergland leben, hoch über den Sümpfen Sodoms. Dort, wo Gott unseren Platz uns in Christus gegeben hat. In der Glaubensnachfolge, in der Heiligung, in der Selbstverleugnung. Und dort wird Gott uns segnen. Und kann uns auch gebrauchen als Zeugen. Lot hat die Herrlichkeit Gottes verhüllt, die Wahrheit Gottes nicht bezeugt. Er war ein schlechter, ein schwacher, ein untreuer Zeuge. Abraham war trotz seiner Schwächen ein treuer Zeuge. Er hat in der Absonderung gelebt, wenn auch nicht immer 100%. Er hat die Lektionen gelernt, die Gott ihm gegeben hat. Und deshalb wollen wir uns ermutigen, dass wir miteinander den Weg Abrahams gehen. Den Weg des lauteren Glaubens eines Abraham. Möge der Herr uns darin segnen. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Wollen wir dazu aufstehen? Herr Jesus Christus, ja, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dein lebendiges und wunderbares Wort haben. Ja, dass du zu uns redest, dass du uns unterweist durch dein Wort. Und wie reich sind auch die Unterweisungen, die wir aus dem Alten Testament ziehen dürfen. Wie schön ist es, dass du uns diesen Mann des Glaubens, Abraham, vor die Augen gestellt hast in deinem Wort und wir seine Wege heute Abend auch ein wenig verfolgen durften. Hab Dank für deine Treue, wie du immer wieder den Abraham berufen, gesegnet hast, dich ihm offenbart hast, ihm Verheißungen gegeben hast, seinen Glauben gestärkt hast. Herr, und wie du ihn auch gebrauchen konntest, sodass die Heiden sagen mussten, wir wissen, dass du ein Prophet Gottes bist, ein Fürst Gottes. Herr, und wir sehen aber auch das warnende Beispiel von Lot, das du auch in dein Wort hast schreiben lassen, wo ein Gläubiger sich mit der Welt vermischt hat, mit der Welt verbunden hat und auf eine falsche Weise die Welt liebgewonnen hat und wo er so großen Schaden nahm daraus. Schenke doch, dass das zu unseren Herzen spricht, dass wir uns wirklich abgesondert halten von dieser Welt und ihren Versuchungen, von ihrem Reichtum, von den ganzen Vergnügungen, die Welt uns bieten will. Gib Gnade, dass wir wirklich unser Erbteil bei dir suchen, unsere Heimat im Himmel wissen und auch so leben im Alltag, Herr. Wir beten um deinen Segen, dass du dein Wort wirken lässt an unseren Herzen, dass du auch weiter zu uns redest und schenkst, dass wir wirklich auch die Dinge in unserem eigenen persönlichen Leben bewegen, die du uns zeigen willst. Segne uns, leite uns und sei du mit uns mit deinem Frieden, wenn wir jetzt auseinandergehen. Wir preisen dich und rühmen deinen wunderbaren Namen. Amen.